Babylon Berlin. Wir gehen heute auf das antike Babylon ein und schauen uns das assyrisch-babylonische Reich und deren wirtschaftliches und religiöses System einmal genauer an. Wir werden dann den Bezug zum heutigen babylonischen System der Neuzeit erkennen und interessante Parallelen entdecken. Denn wie wir wissen sollten, existiert das babylonische System in der Europäischen Union und wird ihren Höhepunkt in der 10. Wiederauferstehung des Römischen Reiches finden, wenn der falsche Prophet und der militärische politische Führer auf der Weltbühne erscheinen werden. Babylon oder auch Babel genannt, wird in der Bibel zuerst bei der Gründung des Reiches Nimrods genannt. Nimrod war der Enkel von Ham und Ham war einer der drei Söhne Noahs. Schlagen Sie bitte auf, 1. Mose 10, Verse 8 bis 11. Kusch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Shinar. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive. Auf das Lande Shinar kommen wir gleich zu sprechen. Wir sehen schon hier, dass die Stadt Babylon oder Babel die spätere Hauptstadt des Babylonischen Reiches war und die Stadt Ninive die spätere Hauptstadt des Assyrischen Reiches, von derselben Person gegründet worden ist. Wo geschah die Gründung von Babylon? Laut Bibel war Babel der Ort der Sprachverwirrung, der Zerstreuung und Teilung der Menschen im Lande Shinar, später dann Babylon genannt. Schlagen Sie bitte auf, 1. Mose 11, Vers 9. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat alle Länder, Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Auch 1. Mose 11, Vers 2. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten da selbst. Sie zogen nach Osten. In 1. Mose 4, Vers 16 wurde Kain nach der Tötung seines Bruders Abel verbannt und zog von Edom mit seiner Familie ebenfalls nach Osten ins Lande Nod. Nod leitet sich von dem hebräischen Wort Nad ab, was ruhelos oder umherwandern bedeutet. In der jüdischen Tradition wird Eres Nod daher als Land des Wanderns verstanden. Interessant ist, dass beide Male vor und nach der Sintflut die Menschen sich an einem sogenannten ruhelosen oder zerstreuten Ort befanden. Vor der Sintflut befanden sie sich in der östlich gelegenen ruhelosen Stadt Nod. Und nach der Sintflut befanden sie sich in der östlich gelegenen Stadt Babel, welche mit Verwirren oder Zerstreuen in Verbindung gebracht wird. Das Land Babylon lag am Unterlauf von Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Die Griechen nannten es Babylonien, nach der Hauptstadt Babel oder im Griechischen Babylon. Das Land Shinar ist der alte Name für das Land Babylonien. Die Babylonier selbst nannten ihr Land meist Sumer oder Akkad, da sie Sumerer im Süden und die Akkader im Norden wohnen. Wann geschah die ungefähre Gründung von Babylon? Gemäß der Bibel geschah die Teilung und Zerstreuung beim Turmbau zu Babel, als Peleg lebte. Schlagen Sie bitte auf, 1. Mose 10, Vers 25. 1. Mose 10, Vers 25. Aber Eber wurden zwei Söhne geboren. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und sein Bruder hieß Jokatan. Auch 1. Chronik 1, Vers 19. 1. Chronik 1, Vers 19. Eber aber wurden zwei Söhne geboren. Der eine hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und sein Bruder hieß Jokatan. Peleg heißt übersetzt Teilung, weil die Zerstreuung zu seiner Zeit stattfand. Laut Bibel lebte er 239 Jahre. Peleg wurde laut Bibel rund 200 Jahre vor Abraham und knapp 100 Jahre nach der Sintflut geboren. Dies kann man nachlesen und errechnen in 1. Mose 11, Vers 10 bis 26. Man weiß, dass Abraham vor ca. 4000 Jahren lebte. Also könnte das Ereignis vom Turmbau zu Babel ungefähr vor 4200 Jahren stattgefunden haben. Die Zerstreuung in Babel fand also von Pelegs Lebzeiten statt und somit begann auch der Turmbau zu Babel nicht früher als 100 Jahre nach der Sintflut, wie wir gerade gehört haben. Anhand des biblischen Zeitstrahls durch das Geschlechtsregister von Adam bis Noah in 1. Mose 5, Vers 3 bis 31, kann man ungefähr sehen, dass die Sintflut vor ca. 4300 Jahren stattfand. Weitere Hinweise finden wir auch in folgenden Stellen. 1. Mose 9, Vers 28 bis 29. 1. Mose 9, Vers 28 bis 29. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre, dass man sein ganzes Alter ward, 950 Jahre und starb. Lesen wir auch 1. Mose 5, Vers 32. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Kommen wir jetzt auf das Leben in der Stadt Babylon, den Turm von Babel und dessen Bedeutung näher zu sprechen. Der Tradition nach wurde Babylon vom Gott Marduk gegründet. Marduk war kein anderer als Nimrod. Dies wird seit Jahrzehnten von der Kirche Gottes so verstanden. Alexander Hislop und auch andere Historiker wie Eusebius sprechen von dieser Verbindung. Viele Gottheiten, wie zum Beispiel Baal, gehen auf Nimrod zurück. Nimrod wird auch gleichgesetzt mit Ninos, der König von Assyrien, der Ninive gegründet hat. Seine Frau war Semiramis, keine andere als die spätere Göttin Ishtar. Viele Gottheiten aus Mesopotamien, Griechenland und auch aus dem Römischen Reich lassen sich auf diese beiden Personen zurückführen. Wie wir erfahren, auch aus der Bibelstelle, dass alle Heiligtümer durch Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem nach Babylon gebracht worden sind. Man hat sie in den Tempel seines Gottes gebracht. Dies war der Gott Marduk, wie wir lesen. Daniel 1, schlagen Sie bitte auf, 1 bis 2. Ich lese heute übrigens alles aus der Luther 84 vor. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des König von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Dies ließ er ins Lande China bringen, also Babylonien, in den Tempel seines Gottes, wie wir wissen, Marduk, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der Prophet Jeremia schreibt aus Jerusalem an die Ältesten, die Priester, die Propheten und an das ganze Volk, das auf Befehl von Nebukadnezar nach Babylonien weggeführt worden war, folgendes. Schlagen Sie hierzu die Bibelstelle Jeremia 29, Verse 5 bis 7 auf. Jeremia 29, Verse 5 bis 7. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, wo ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Seinem wohlüberlegten Rat folgend suchten und fanden sie der Stadt Bestes. Es erging ihnen nicht schlecht. Das Exil in Babylon war mit dem harten Dasein der Kinder Israel am Nil, in Pithom oder Ramses zu Zeiten Mose nicht vergleichbar. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gab es keine schwere Fronarbeit. Nirgendwo ist von Ziegelarbeit am Euphrat die Rede. Dabei verfügte Babylon über die wohl größten Ziegelfabriken der damaligen Welt. Denn zu keiner Zeit wurde in Mesopotamien so viel gebaut wie unter Nebukadnezar. Wer sich Jeremias Rat zur Richtschnur nahm, fuhr gut. Einige sogar sehr gut. Eine Familie, die es so etwas gebracht hatte, hinterließ der Nachwelt ihre aus Ton bestehenden Geschäftsakten. Murashu und Söhne, internationale Großbank, Versicherung, Fracht- und Leihverträge, Mobilien, wie zum Beispiel Geräte und andererseits Immobilien, der Verwaltungssitz in Nippur, Filialen an allen Plätzen, das war ihre Firma. Weltberühmt und renommiert, die J.P. Morgans von Mesopotamien. Die Familie Murashu hatte laut den archäologischen Aufzeichnungen es erst nach der Deportation nach Babylon seit 587 vor Christi zu etwas gebracht. Sie wurden ein alteingesessenes Haus. Noch in der Perserzeit war ihre Firma in Mesopotamien ein Begriff. Die Geschäftspapiere von Murashu und Söhne sind reich an aufschlussreichen Details über das Leben der Deportierten, wie Namen, Beschäftigungen und Besitztümer. Gelehrte der Universität Pennsylvania in den USA entdeckten einen Teil der abgelegten Urkunden im alten Geschäftshaus der jüdischen Firma in Nippur. Sie befanden sich in den großen Tonkrügen, die nach den Safe-Vorschriften der damaligen Zeit sorgfältig mit Asphalt verschlossen wurden. Man hat ein Schriftstück gefunden, welches von 7 Personen unterzeichnet wurde. Unter anderem war es mit 3 Fingernagelabdrücken von 3 Juwelieren versehen. Das entsprach damals unter Zeugen dem bekannten 3 Kreuzen, dem Analphabetensymbol unserer Zeit. Es ist dokumentiert, dass eines Tages bei Murashu und Söhne 3 namentlich bekannte Juweliere erschienen und ein Schriftstück vom Notar erstellen ließen. Dies lautet wie folgt: Was den Ring mit Smaragdfüllung, der aus Gold gemacht ist, betrifft, so haften wir auf die Dauer von 20 Jahren für nicht herausfallendes Smaragdes aus dem Goldring. An dem Tag, da der Smaragd aus dem Goldring noch vor Ablauf der 20 Jahre fällt, werden eine Entschädigung von 10 Minen Silber zu zahlen sein. Murashu und Söhne können als Beispiel für den Beruf gelten, der von der Zeit des Exils an den jüdischen Volk verhaftet ist. Es wurde für sie der Beruf par excellence und blieb es bis heute der des Kaufmannes, Bankers und Händlers. Goldringe und Schmuck spielten auch bei den babylonischen Priestern eine wichtige Rolle. Damals wurde der Schmuck oft mit einem Fischsymbol des Gottes Enki versehen. Im babylonischen Zeitalter spielten der Gott des Wassers Enki und zu einer anderen Epoche des Fischgottes Dagon eine wichtige Rolle, mit deren Symbol des Fisches. Es wurde ein regelrechter Kult darum getrieben. Der goldene Ring des Papstes wird Fischring genannt und bezieht sich auf Apostel Petrus, von dem die katholische Kirche sagt, es wäre der erste Papst gewesen. Aber Petrus verkündete das Evangelium vom Reich zur damaligen Zeit in Babylon. Und ein anderer Petrus namens Zauberer Simon Petrus war in Rom. Auf dem Ring ist Petrus zu sehen, wie er ein Netz aus einem Boot zieht, als Symbol des Menschenfischers. Das Fischsymbol ist im heutigen nominellen Christentum überall zu sehen. Auch hier wird ein Kult darum getrieben. Wie sah es im antiken Babylon eigentlich aus? Die Prozessionsstraße von Babylon, die als nördlichen Zugang zur Stadt und zugleich während des Neujahrsfestes als kultischer Weg diente, durchzog das Ischgard-Tor mit einer Gesamtlänge von 1,2 Kilometer. Wo sie endete, ragt heute auf der anderen Seite der Stadt ein mächtiger Buckel von einem der höchsten Bauwerke des alten Welt hervor, vom Turm zu Babel. Heutzutage weiß man, dass dieser nicht rund ist, sondern quadratisch angeordnet war. Dies kann man über Satellitentechnik deutlich erkennen. Im Vordergrund steht immer wieder die Bautätigkeit Nebukadnezars. Hunderttausende Ziegel tragen seinen Namen. Und von vielen Bauten blieben die Pläne erhalten. Babel übertraf in der Tat alle Städte des alten Orient. Es war selbst größer als Ninive. Die Mauern hatten einen Umfang von über 19 Kilometer und beherbergten weit über 200.000 Menschen. Der Stadtplan von Babel erinnert an die Reißbrettschalone amerikanischer Großstädte. Aus Israel und Jerusalem kannten die Juden nur schmale, winklige, ja eigentlich ja nur Gassen. In Babel dagegen lernten sie Straßen wie Avenues so breit und geradlinig wie mit einem Lineal gezogen kennen. Jeder einzelne trug den Namen eines der Götter aus dem babylonischen Göttertempel oder auch Pantheon genannt. Da gab es die Marduk-Straße und die Zebaba-Straße auf dem linken Flussufer. Sie kreuzten im rechten Winkel die Straßen des Mondgottes Sin und des Enlil, des Herrn der Welt. Auf dem rechten Ufer verlief von Ost nach West die Adatstraße. Sie schnitt die Straße des Sonnengottes Schmarasch. Babel war nicht nur Handels-, sondern auch Kultmetropole, wie aus einer Inschrift ersichtlich wird. Jetzt, ich zitiere: Im Ganzen gab es in Babylon 53 Tempel der großen Götter, 55 Kapellen des Marduk, 300 Kapellen für die Erdgottheiten, 600 für die Himmelsgottheiten, 180 Altäre für die Göttin Ishtar, 180 für die Götter Nergal und Adad und 12 andere Altäre für die verschiedenen Götter. Solche Vielgötterei mit Kulturen und Riten, die bis zur öffentlichen Prostitution reichten, müssen der Stadt nach dem heutigen Begriffen geradezu ein jahrmarktähnliches Gepräge verliehen haben. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot im Band 1, Seite 199, äußert sich schockiert über den hässlichsten Brauch der Babylonier. Ich zitiere: Es muss jede Frau des Landes sich ins Heiligtum der Liebesgöttin Aphrodite setzen, in Babylon bekannt als die Göttin Mylitta, und einmal im Leben mit einem Fremden sich vermischen. Und erst, wenn sie sich vermischt und der Göttin ihren Dienst getan hat, kommt sie davon und darf nach Hause. Alle aber, die begabt sind mit Schönheit und Größe, kommen schnell davon. Aber die Hässlichen darunter verweilten eine lange Zeit, ohne das Gesetz erfüllen zu können. Ja, die einen oder anderen warten eine Zeit von 3 oder 4 Jahren. Der Begriff Sündenbabel ist im Sprachgebrauch aller modernen Sprachen verankert. In Babylon entwickelten sich auch die Astrologie, eine Vorstellung, dass die Sterne und Planeten das Schicksal der Menschen bestimmen. In Babylon haben auch die Juden das Passa an einem falschen Tag gehalten, einen Tag später. Die Archäologen haben einen quadratischen, hochaufragenden Turmbau gefunden, einen sogenannten Ziggurat. Die Seitenlänge betrug 90 Meter. Demnach muss der Turm annähernd 90 Meter hoch gewesen sein. 7 Stufen, sogenannte 7 Quader, türmten sich übereinander. Das im Tempel aufgefundene Täfelchen eines Architekten beschreibt ausdrücklich, dass Länge, Breite und Höhe einander gleich seien und nur die Terrassen der Höhe verschiedene Abmessungen hatten. Wie dem auch sei, der Turm wurde sehr oft in der babylonischen Geschichte zerstört und wieder neu aufgebaut. In der letzten Zeit der Stadtgeschichte befand sich im oberen Teil ein Tempel mit einem Standbild der Gottheit Marduk. Sogar die von der Bibel für den Turmbau zu Babel angegebene Mauertechnik entspricht den Forschungsergebnissen. Beim Bau wurden, wie auch die Untersuchungen bestätigen, vor allem im Fundament tatsächlich nur asphaltierte Ziegel verwendet. Denn beim Bau in Flussnähe mussten die regelmäßigen Hochwasser und die ständige Bodenfeuchtigkeit bedacht werden. Mit Erdharz, das ist als Asphalt, wurden daher Fundament und Mauerwerk wasserundurchlässig und widerstandsfähig gemacht. Schauen wir uns das in 1. Mose 11, Vers 3 bis 4 an. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen wohlauf: Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Hier wird davon berichtet, dass sich die Einwohner beim Bau des Turms von einer Zerstreuung schützen wollten. Wussten sie bereits vor dem Vorhaben Gottes, dass sie zerstreut werden sollten? Ob sie von dem Vorhaben wussten? Es gab bereits damals schon zwei Bezeichnungen für ein und dieselbe Stadt, die uns hier schon einige interessante Hinweise gibt. Der hebräische Name für Babel ist Bavel, welches sich von dem Wort Wurzel von Balal ableitet, was verwirren und zerstreuen bedeutet. Eine andere Bezeichnung für die Stadt ist wie genannt Babylon. Archäologen fanden Keilschriften aus dieser Zeit. Der akkadische Name in Mesopotamien für die Stadt Babylon hieß Babilu, was Tor des Gottes heißt. Schlagen Sie bitte 1. Mose 9, Verse 7 auf. 1. Mose 9, Vers 7. Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer viel darauf werde. Die Menschen in Babel wollten eben genau nicht dies tun, sich verteilen, sich zerstreuen. Sie wollten beisammen bleiben. Und die Kirche hatte schon immer gesagt und gelehrt, dass der Grund des Turmbaus der war, dass die Menschen Angst hatten vor einer erneuten Sinnflut oder in den Himmel einsteigen wollten. Der Turm zu Babel stand im Dienste eines dunklen Kultes. Herodot teilt darüber mit: Auf dem letzten Turm, gemeint ist die oberste Stufe, ist ein großer Tempel. Und in dem Tempel liegt ein großes Lagerpolster, wohlgebettet, und davor ist ein Tisch gesetzt von Gold. Ein Standbild ist darin, schreibt er. Das erinnert stark an folgende Bibelstelle, was in Zukunft so ähnlich ablaufen wird. Schlagen Sie bitte auf 2. Thessaloniker, Verse 2, 2. Thessaloniker 2, Verse 4. 2. Thessaloniker 2, Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Auch in Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die auf das Bild des Tieres nicht anbieten, getötet würden. Im letzten Monat gab es ein kurzes Zeitfenster von 3 Tagen, um das Ischtar-Tor noch einmal zu besuchen. Da seit vielen Jahren das Pergamonmuseum in Berlin komplett geschlossen ist und wegen Umbau voraussichtlich frühestens ab 2037, eher 2040, wieder eröffnet werden soll. Meine Familie und ich waren also eine der letzten Menschen, die sich das Ischtar-Tor und die Wände des Königspalastes vor der Wiedereröffnung in 2040 anschauen durften. Man geht dort die nachgebildete Prozessionsstraße von 8 Metern Breite entlang durch das Ischtar-Tor. Ursprünglich war sie 25 Meter breit. Mir sind dort insbesondere die tiefblauen Ziegel des Tores aufgefallen, die wir schon gehört haben, oder auch des Königspalastes und der Prozessionsstraße. Auch viele unterschiedliche Tiersymbole erstaunen viele Besucher. Was hat es mit der blauen Farbe auf sich? Der Farbton der Ziegel vom Ischtar-Tor und der Prozessionsstraße wurden von Nebukadnezar selbst als Lapis Lazuli blau bezeichnet, und es war sehr aufwendig, diese Ziegel zu brennen. Die Farbe ist benannt nach einem tiefblauen Gestein. Lapis als Symbol göttlicher Macht und Schönheit. In den Texten wie dem Abstieg der Inanna oder Ishtar in die Unterwelt wird beschrieben, wie sie sich vor dem Abstieg schmückt mit einem Halsband aus Lapis Lazuli. Das war kein gewöhnlicher Schmuck, sondern ein Zeichen ihrer göttlichen Autorität, Sexualität und kosmischer Macht. Die Himmelskönigin trägt den Himmel auf der Haut. Ishtar war Göttin des Himmels, der Liebe, des Krieges und der Fruchtbarkeit. Lapis Lazuli symbolisiert in Babylon den Sternenhimmel, tiefblau mit goldenen Sprenkeln, wie Sterne. Sie trug quasi den Himmel selbst als Teil ihrer göttlichen Erscheinung. In Tempeln der Ishtar fand man oft Amulette und Opfergaben aus Lapis. Priesterinnen trugen in ihr Zeremonien, um sich mit ihrer Göttin zu verbinden. Der Stein wurde als konzentrierte göttliche Präsenz angesehen. Das berühmte Ishtar-Tor in Babylon ist mit leuchtend blauen Ziegeln verkleidet. Auf Tontafeln von Nebukadnezar II. Wurden folgende Inschrift über den Toren und Prozessionsstraßen gefunden. Ich zitiere: Dann ließ ich sie in kunstvoller Weise neu erbauen. Aus strahlenden Lapislazuli blauen Ziegeln, auf denen Stiere und Mutschuschuschu-Drachen geformt sind. Ishtar war also mit Lapislazuli geschmückt, himmelsblau als Zeichen ihrer göttlichen Würde. Heutzutage wird die sogenannte Jungfrau Maria auch als Himmelskönigin bezeichnet und sie wird traditionell in einem blauen Mantel dargestellt. Blau soll hier ein Symbol der Reinheit, der Jungfräulichkeit und himmlischer Erhabenheit ausdrücken. Es ist nicht die blaue Farbe, die sündhaft ist, sondern die falsche sündhafte Symbolik, mit der sie in Verbindung gebracht wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang, die blaue EU-Flagge, symbolisch für Maria steht. Der Entwurf der blauen europäischen EU-Flagge stammt von Arsene Heitz, einem überzeugten Katholiken, der von Paul Levy organisatorisch begleitet wurde. Die Geschichte der Fahne hat ihren Ursprung in der Zeit während des Zweiten Weltkrieges. Paul Levy, ein Belgier jüdischer Abstammung, sah damals angsterfüllt in Leuven zahlreiche Eisenbahnzüge fahren, in denen die Juden von der deutschen Gestapo nach Osten in eine ungewisse Zukunft transportiert wurden. Damals legte Levy das Gelübde ab, wenn er den Krieg und die Nationalsozialisten lebend überstehen würde, wollte er zum katholischen Glauben konvertieren. Er überlebte und wurde katholisch. Am 5. Mai 1949 wurde in London der Europarat gegründet und Paul Levy wurde zum Leiter der Kulturabteilung des Europarats ernannt. 6 Jahre später, der Tag der offiziellen Annahme der Flagge, war der 8. Dezember 1955, Maria-Empfängnis, ein wichtiger katholischer Feiertag. Sämtliche Entwürfe, in denen etwa nach dem Vorbild der skandinavischen Flaggen ein Kreuz enthalten war, wurden von den Sozialisten der ideologisch befunden und zu christlich verworfen. Eines Tages kam Levy bei einem Spaziergang an einer Marienstatue mit dem Sternenkranz vorbei. Durch die Sonne beschienen, leuchtend die goldenen Sterne wunderschön vor dem strahlend blauen Himmel. Levy suchte daraufhin in den Generalsekretär des Europarats auf und schlug ihm vor, 12 goldene Sterne auf blauem Grund als Motiv für die Europafahne vorzuschlagen. Dieser war begeistert und wenig später wurde der Vorschlag allgemein akzeptiert. Und so ziert bis heute in allen Staaten der Europäischen Union der goldene Sternenkranz Marias die Europafahne. Die 12 Zahl der Sterne wurde aus der Bibelstelle Offenbarung 12, Vers 1 übernommen. Der Kranz als Symbol des Erfolges und des Triumphes signalisiert die Unbesiegbarkeit der Frau. Somit erhalten wir einen deutlichen Hinweis auf die Verbindung des blauen Ishtar-Tores im antiken Babylon und dem heutigen babylonischen System unter dem Dach der blauen Europaflagge. Die Kirche hat auch schon immer auf die Symbolik der Legende hingewiesen, dass die Göttin Europa auf Zeus ritt, der sich in einen weißen Stier verwandelt hat. Was die Frau, die falsche Religion der katholischen Kirche, die auf dem Tier reitet, in Offenbarung 17 darstellt. Jens Spahn sagte vor ein paar Wochen, die Grünen sollten sich mit der Union einigen, andernfalls werde es ein blaues Erwachen geben. Dies bleibt allerdings abzuwarten. Was wissen wir noch über Ischtar oder auch Astarte genannt? Und wer war Tammuz? Schlagen Sie bitte auf Hesekiel 8, Vers 14. Hesekiel 8, Vers 14. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Hesekiel lebte damals im babylonischen Exil und schrieb dies in einer Vision so auf. In einer Vision, welche von der Kirche gelehrt wird, sind Semiramis, die spätere Ischtar, wie wir schon wissen, und Nimrod ein Paar. Als Nimrod stirbt, beziehungsweise in einer anderen Version von der Göttin der Unterwelt Ereshkigal gefangen genommen wird, steigt Ischtar in die Unterwelt hinab, um ihren Geliebten zurückzubringen. Sie wird ebenfalls in der Unterwelt gefangen genommen und muss alle ihre Kleider und Schmuck ablegen. Nimrod ist dann der wiedergeborene Tammuz. Entweder ist Tammuz dann der Sohn der beiden oder es ist Nimrod selbst gewesen. Nach Nimrods Tod habe Semiramis ihn vergöttlicht, behauptet, er sei die Sonne oder Gott geworden, wie Marduk oder Baal. Letztendlich wird Ischtar freigelassen und schafft es, Tammuz zu retten. Beide Götter stellen den Tod an einem Freitag und die Wiederauferstehung an einem Sonntag und die Welt wird wieder fruchtbar. Freitag ist in vielen Kulturen der Tag der Götter. Freitag heißt übersetzt Göttin Freier. Eine Göttin der Liebe, ähnlich wie Ischtar. Ischtar oder Ostara oder Ostern sind keine zufälligen Namensähnlichkeiten. Sie stehen alle für die Wiederkehr des Lebens, Fruchtbarkeit und Auferstehung. Was sagt die Bibel über die Himmelskönigin Ischtar oder Ostara, dem heutigen Osterfest? Schlagen Sie bitte auf Jeremia 7. Jeremia 7, Vers 18. Die Kinder lesen Holz, die Väter zünden das Feuer an und die Frauen kneten den Teig, dass sie der Himmelskönigin Kuchen backen und fremden Göttern spenden sie Trankopfer mir zum Verdruss. Ostern ist kein christliches Fest. Man nennt das oder dies Synkretismus, wenn aus einem heidnischen Fest ein christliches gemacht wurde. Außerdem sind es keine 3 Tage oder 72 Stunden von Karfreitag bis Ostersonntag früh. Welch einziges gefordertes Zeichen gab Jesus Christus den Pharisäern? Schlagen Sie auch das auf in Matthäus 12, Vers 39 bis 40. Matthäus 12, Vers 39 bis 40. Und er antwortete und sprach ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Was hat es alles mit diesen ganzen Tiersymbolen auf sich, die auf diesem Ischtar-Tor an der Prozessionsstraße zu sehen waren? Der Löwe, der Stier und der Drache auf dem Ischtar-Tor und der Prozessionsstraße sind keine Dekorationen, sondern symbolisieren 3 der wichtigsten Götter Babyloniens. Der Löwe steht für Ischtar. Der Stier, genauer der Wildstier, verkörpert den Wettergott Adad. Und der Drache ist Marduk, der Stadtgott von Babylonien. Der Löwe versinnbildlichte das kriegerische Wesen der Ischtar, während der Wildstier für das ungezügelte Naturell des Wettergottes stand. Der oberste Gott Marduk, der später oft mit Baal gleichgesetzt wurde, wurde hingegen durch ein drachenartiges Mischwesen verkörpert, das verschiedene Elemente in sich vereinte. Dieses Wesen besaß einen Schlangenkopf, die Vorderläufe eines Löwen, die Hinterbeine eines Raubvogels und einen Skorpionstachel an einem langen Schwanz. Durch die Inschrift Nebukadnezars II. Zum Ischatur kennen wir auch seinen Namen. Mushushushu, was furchterregende Schlange bedeutet. Das erinnert uns oft an folgende Bibelstelle. Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Die Tiere symbolisieren nicht nur die Götter. Sie konnten übertragenen Sinne auch Unheil abwehren. An gotischen Kathedralen wie etwa der Notre Dame in Paris sind oft Drachen zu sehen. Sie hatten natürlich praktische Funktionen, wie das Regenwasser ableiten. Aber gerade im Mittelalter wurden die Drachen auch als Schutzsymbol betrachtet. So paradox es auch klingt, aber es gab die Vorstellung, dass Böse selbst das Böse fernhalten konnte. Wie eine Art Wächter. Schlagen Sie bitte auf Jeremia 50, Vers 2. Verkündet unter den Völkern und lasst erschallen, richtet das Banner auf, lasst erschallen und verbergt es nicht und sprecht, Babel ist genommen, Beel ist zu Schanden. Merodach ist zerschmettert, ihre Götzen sind zu Schanden, ihre Götterbilder sind zerschmettert. Und auch Vers 4, in jeden Tagen und zur selben Zeit, spricht der Herr, werden kommen die Leute von Israel samt den Leuten von Juda und weinen, umherziehen und den Herrn, ihren Gott, suchen. Merodach, wie hier erwähnt, ist ein anderer Name für Marduk. Dies ist eine Prophezeiung für die Zukunft, da Israel bereits schon lange zuvor von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt worden ist und bis heute nie zurückgekehrt ist. Das Volk Juda und Israel werden später wieder aus der zukünftigen Gefangenschaft befreit werden, aber diesmal aus dem heutigen modernen assyrischen babylonischen System. Es muss also der Götze heute noch existieren. Schauen wir uns diesen genauer an. Die Götterbezeichnung Beel, wie hier schon erwähnt, stammt aus dem hebräischen Wort Balu ab, was so viel heißt wie Herr. In der späteren babylonischen Zeit wurde Marduk oft einfach Beel genannt. In der Bibel lesen wir von Beel wie auch von Baal. Marduk ist, wenn man so will, der Gott aller Götter und hatte seinen Ursprung in Babylonien. Wie wir wissen, geht er auf den ursprünglichen Nimrod zurück. In späterer Zeit, besonders durch kulturelle Vermischung, wurde der Gott Baal aus Kanaan manchmal Beel, also Marduk, gleichgesetzt, besonders wegen dem gemeinsamen Titel Herr. In der römischen Kaiserzeit wird es dann ganz deutlich. Dort verschmolzen viele Religionen wie die Anbetung des Baals zu einem großen Sonnengottkult. Wie wir wissen, wurde dann durch Synkretismus der Sabbat zum Sonntag und somit zum heiligen Tag des orthodoxen Christentums gemacht. Wie wir besprochen hatten, war Marduk der Hauptgott Babylons, ein mächtiger Himmels- und Schöpfergott, der laut Mythos das Chaos besiegte und die Welt erschuf. Ischtar hingegen war die Göttin der Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit, aber auch des Krieges. Im Stadtstaat Babylon war Ischtar eine wichtige Stadtheilige und ihr großer Tempel, der Eana-Heiligtum, war nicht weit von Marduks Haupttempel entfernt. In den Neujahrsritualen, wo Marduks Sieg über das Chaos gefeiert wurde, spielten auch andere Rituale eine wichtige Funktion. Die babylonischen Priester trugen oft spezielle Gewänder, die ihre religiöse Rolle und ihren Status widerspiegelten. Typischerweise trugen sie lange zeremonielle Gewänder, die oft aus feinem Stoff gefertigt waren. Diese Gewänder konnten mit Symbolen oder Mustern verziert gewesen sein, die für ihre religiösen Praktiken und für die Götter, denen sie dienten, bedeutungsvoll waren. Außerdem trugen sie Kopfbedeckungen, die die Autorität und ihre Verbindung zu den Göttern symbolisieren. Die Mithra-Kopfbedeckung haben die Katholiken namentlich von den persischen Gottheiten Mithra übernommen, um heidnische Feste und Gebräuche ins römische christliche Feste zu verändern. Die Farbe Lila hatte in der antiken Welt, einschließlich im Babylonischen Reich, eine besondere Bedeutung. Die aufwendige und teure Herstellung von Purpur wurde oft mit Macht, Reichtum und spiritueller Autorität assoziiert. Heute tragen auch die katholischen Priester lila Gewänder in ihren zeremoniellen Handlungen. Man könnte die Vergleiche von damals und heute noch stundenlang fortführen, aber die Zeit habe ich nicht. Die Menschen haben sich damals wie heute Götter geschaffen, die sie vertrauen. Also, als ich mich im Vorfeld mit den Gottheiten beschäftigt hatte, bin ich auf ein Buch gestoßen. Zeittafel der Antike, Mesopotamien, Ägypten, Griechenland und Rom. Dieses Buch enthält eine 3 Meter lange ausgeklappte Zeittafel, die die wichtigsten Ereignisse und Entwicklung der antiken Hochkulturen und chronologischen Abfolgen darstellt. Unglaubliche 3 Meter lang, voll mit Göttern. Die Gottfamilie besteht heute aus dem Vater und dem Sohn Jesus Christus. 3 Zentimeter. Und so ist das damalige Babylonien, wie auch das heutige Babylon, durch seine Sünden und Abgötterei dem Untergang geweiht. Deshalb wird dies auch extra 2 Mal in der Bibel erwähnt. Schlagen Sie bitte dazu auf, Offenbarung 18, Vers 2. Offenbarung 18, Vers 2. Und es rief mit mächtiger Stimme: Sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Babylon selbst wurde 539 vor Christus von den Persern und König Cyrus dem Großen eingenommen. Angeblich, indem sie das Wasser in den Euphratfluss umleiteten. So konnte seine Truppen mit niedrigem Wasserstand unter den Mauern hindurch in die Stadt eindringen. Die Stadt wurde auf erstaunliche Weise von den Persern und Medern so eingenommen. Es wurde eine Nacht gewählt, in der die Bewohner ein Fest halten wollten und die ganze Stadt sich in der Trunkenheit und Ausschweifungen hingaben. Laut Herodot wurde das Wasser des Flusses so umgeleitet, sodass die Truppen hindurchziehen konnten. Die Tore wurden geöffnet, vorgefunden und die Stadt wurde eingenommen. Das Volk der Meder, heutzutage das moderne Volk der Ukrainer und Russen, werden auch in Zukunft wieder das moderne Europa so angreifen. Wir lesen auch, dass König Belsazar in dieser Nacht, vermutlich in der er ein großes Festmahl machte, getötet wurde. Das können Sie nachlesen in Daniel 5. Schlagen wir bitte zusammen auf. Daniel 5, Vers 1 bis 2. König Belsazar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Aber Folgendes passierte. Vers 30. Aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Das war die Einnahme. Die Reiche Babylon und Assyrien sind in der Geschichte stark vermischt gewesen. Manchmal sind sie unabhängig voneinander, manchmal sind sie tributschuldig. Es kam vor, dass es assyrische Unterkönige in Babylonien gab oder der assyrische König seinen Gerichtshof in Babylon hatte. Ebenfalls waren die Götter in beiden Reichen dieselben oder ähnelten sich zumindest. Was symbolisiert Babylon heute? In Offenbarung 17 wird über die große Hure Babylon gesprochen und von den letzten 7 Auferstehungen des Römischen Reiches. Es geht um ein religiöses System und auch um die Stadt Rom, die auf 7 Bergen und Hügel erbaut worden ist, wie in Offenbarung 17, Vers 9 erwähnt wird. In Offenbarung 18 wird von Babylon über ein wirtschaftliches und politisches System gesprochen. Das Assyrische Reich und das Babylonische Reich sind sehr eng miteinander verknüpft gewesen, sodass natürlich die Hauptstadt Ninive von Assyrien die heutige Hauptstadt Berlin symbolisieren könnte. Es ist aber auch nach wie vor nur eine Vermutung, da es auch Wien sein könnte. Assyrien mit ihrem Kriegsgott Assur ist das heutige Deutschland und Österreich. Auch eine Legende gibt uns hier einen entscheidenden Bericht. Laut der Legende von der Stadt Trier musste Trebeter, der Gründer von Trier, vor seiner Stiefmutter Semiramis fliehen. Es heißt, Trebeter war der Sohn vom Assyrerkönig Ninus, wie wir schon gehört haben, der Ninive gegründet hatte, welcher mit Nimrod identifiziert wird. Babylon wird auch mit Ruhm in Verbindung gebracht, da dies die alten Chaldeer waren. Aber es geht um das babylonische System in Zusammenarbeit aus Staat und Kirche. Es ist sehr interessant, dass das babylonische Ischatur in der deutschen Hauptstadt Berlin wieder ihre Wiederauferbauung gefunden hat. Wo wir doch wissen, dass die Hauptstadt von Assyrien Ninive war und auch Babylon zeitweise im Assyrischen Reich lag. Von daher ist es nur interessant, dass Babylon und Berlin die gleichen Anfangs- und Schlussbuchstaben haben. Es ist interessant, dass es sich um ein politisch, wirtschaftliches und religiöses System im neuen Gewand handelt. Die Geschichte von Babylon als moralische, verkommene Stadt lebt bis heute fort. Zum Beispiel in der beliebten Fernsehserie Babylon Berlin. Die Stadt Berlin lässt ihren Namen auf slawische Wurzeln zurückführen und stammt vermutlich von dem Wort Berl oder Bero, was so viel wie Sumpf oder morastischen Ort bedeutet. Das passt zur örtlichen Lage wie auch zur geistlichen Verkommenheit der Stadt, die ursprünglich in einem feuchten Gebiet an der Spree entstand. Dort, wo heute das Pergamonmuseum steht, mit dem Ischatur. Und genau dort steht heute das Ischatur aus Babylon auf moorigem Untergrund. Einst lag die Stadt Babylon auch am Fluss und hatte, wie bereits gehört, auch mit Bodenfeuchtigkeit zu tun. Eine weitere Nachbildung findet sich in der U-Bahn-Station Klosterstraße Berlin-Mitte aus dem Jahre 1913. Dort sind die Wände mit blauen glasierten Fliesen im Stil der Thronsaalfassade gestaltet. Unweit vom Ischertor entfernt steht das Brandenburger Tor mit der Quadriga, welche von der Siegesgöttin Viktoria gelenkt wird. Die Gemeinsamkeiten der beiden Kriegs- und Siegesgöttin sind nicht zu übersehen. Wir sollten mit offenen Augen und Ohren die Zusammenhänge der sündigen Weltreiche der Antike und der Moderne erkennen und verstehen. Wir dürfen nicht Teil des Systems sein und wie die Schlafschafe Tag für Tag dahinschlummern. Die Juden waren damals 70 Jahre in der Gefangenschaft. Was schreibt David über die Gefangenen? Waren sie glücklich in der neuen Welt oder gedachten sie an Zion? Sind wir glücklich mit dem Zustand der heutigen Welt? Haben wir die Sehnsucht nach dem wahren Gott? Die gefangenen Juden klagten in Babel über die schrecklich sündhaften Verhältnisse. Und dies sollte ebenfalls unsere Einstellung in den letzten Tagen sein. Schlagen Sie hierzu bitte die letzte Bibelstelle auf, Psalm 137, Verse 1 bis 3. Psalm 137, Vers 1 bis 3. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unser Hafen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unseren Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion.